Ich habe immer Respekt eingefordert und zwar nicht Respekt für mich als Person. Es muss keiner, wenn ich Politikerin bin, keiner vor der Politikerin Beatrix Karl Respekt haben, nicht vor der Person, aber vor dem Amt. Wenn man ein Amt, ein politisches Amt ausübt, eine politische Funktion ausübt, dann haben die Bürgerinnen und Bürger dieses Amt, diese Funktion zu respektieren, und das vermisse ich im Moment eigentlich. Und das ist schade, und wie gesagt, das schadet uns allen.
Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher.
Ich bin Peter Siegmund. Sie war Wissenschafts- und Justizministerin, galt trotz ihrer zierlichen Erscheinung als streitbar und eckte mit einer ganz bestimmten Aussage nachhaltig an. Beatrix Karl, heute Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark, spricht über Hasspostings und den jetzigen Umgang mit Politikern. Sie bricht eine Lanze für die berufliche Tätigkeit von Nationalratsabgeordneten, redet über Männer, Frauen und Äußerlichkeiten in der Politik und darüber, warum sie selbige vor 4 Jahren verlassen hat. Und sie spricht schließlich über ihre verbesserte Lebensqualität sowie ihre Hochzeit nach einem Vierteljahrhundert Probezeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich freue mich, heute Dr. Beatrix Karl, unsere ehemalige Bundesministerin, unsere ehemalige Nationalratsabgeordnete und jetzige Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark, begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Frau Dr. Karl.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Frau Karl, Sie stammen aus Bad Gleichenberg, einem der traditionsreichsten Kurorte Österreichs. Sie sind dort aufgewachsen, sind in Feldbach zur Schule gegangen. Sie sind eine gestandene Oststeirerin. Ist die Oststeiermark noch Ihre Heimat? Sind Sie dort noch mit Herzen zu Hause?
Ja, natürlich. Das liegt natürlich zum einen daran, dass meine Familie noch dort lebt und ich deshalb sehr oft nach Bad Gleichenberg fahre. Aber es ist auch deshalb meine Heimat, weil dort meine Wurzeln liegen. Und diese Wurzeln prägen einen Menschen. Also ich bin überzeugt davon, dass mich Bad Gleichenberg sehr geprägt hat. Und heute würde ich sagen, meine Heimat sind Bad Gleichenberg und Graz. Also ich habe sozusagen 2 Heimaten. Ich komme aus Bad Gleichenberg und lebe in Graz.
Sie sind in Bad Gleichenberg auch insofern verwurzelt, als Ihr Vater dort lange Zeit Bürgermeister war. Jetzt sagt man, oder könnte man sagen, der Vater war Bürgermeister, damit ist das politische Leben vorgeprägt. Wenn ich mir Ihre Vita anschaue, dann ist das aber nicht so, weil Sie sind erst 2005 als Quereinsteigerin in die Politik gekommen. Frage 1, warum hat Sie Ihr Vater offensichtlich in Richtung politische Tätigkeit nicht geprägt? Und Frage 2, wie ist es dann doch dazu gekommen, dass Sie in die Politik gegangen sind?
Ja, das war natürlich sehr spannend. Ich muss sagen, es waren in meinem Umfeld, also sowohl Familie und Freunde, alle sehr überrascht, dass ich in die Politik gegangen bin, weil, wie Sie richtig gesagt haben, es war nicht vorgezeichnet. Wiewohl natürlich durch das Bürgermeisteramt meines Vaters unser Haushalt ein sehr politischer war, wir haben viel über Politik gesprochen und ich habe auch mitbekommen, wie wichtig politische Arbeit ist, aber auch wie schwierig sie ist, gerade auch auf kommunaler Ebene, dieses permanente Präsentsein, das ist natürlich einerseits eine große Herausforderung für einen Kommunalpolitiker, andererseits sieht man aber viel unmittelbarer die Erfolge, also dieses Unmittelbare beim Menschensein ist schon sehr spannend und das habe ich natürlich immer hautnah mitbekommen, aber zu der damaligen Zeit war es mir eigentlich wichtiger, einmal meine wissenschaftliche Karriere durchzuziehen. Also ich habe ja studiert, ich bin ja Juristin und habe dann eben die Karriere in der Uni eingeschlagen, da ist mir wichtig, das Doktorat zu machen, dann die HB Rehabilitation. Ich war auch 3 Jahre lang in München am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht. Und da war einfach kein Raum für Politik. Also mir war es wichtig, wissenschaftliche Karriere, das gut und rasch durchziehen. Das habe ich sehr fokussiert gemacht. Und Politik hat mich zu der Zeit eigentlich nur am Rande interessiert. Das kam dann erst später, ja.
Aber Sie sind ja überhaupt nicht in der Kommunalpolitik verwurzelt. Sie haben ja überhaupt kein Mandat in Ihrer engeren Heimat, in der Gemeinde gehabt. Sie sind ja im Jahr 2005 eben in die Politik gekommen. Sie waren ab November 2006 Abgeordnete zum Nationalrat, waren dann von 2010 bis 2011 Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, waren danach etwas mehr als 2,5 Jahre Bundesministerin für Justiz und zum Schluss 4 Jahre lang noch Nationalratsabgeordnete. Wie ist es denn zu diesem Einstieg in die Politik letztendlich gekommen?
Ja, natürlich, nachdem, was ich Ihnen vorher gesagt habe, stellt sich klarerweise die Frage, wie bin ich denn wirklich von der Wissenschaft in die Politik gekommen? Naja, ich bin eine Arbeits- und Sozialrechtlerin von meiner Profession her. Und da ist man immer sehr nah an der Sozialpolitik. Und ich wurde damals dann immer stärker auch von der Politik nachgefragt als Expertin, vor allem auch vom ÖAB. Also ich habe sehr viel für den ÖAB dann gemacht im Bereich Arbeitsrecht und Sozialrecht. Und dann hat mich auch die Sozialpolitik immer mehr zu interessieren begonnen, weil natürlich Arbeitsrecht, Sozialrecht ganz, ganz eng mit Sozialpolitik zusammenhängt, völlig klar. Und über diese Schiene bin ich dann ja sozusagen immer stärker in die Politik gerutscht, bis ich dann dort gelandet bin. Und das hat mir gefallen. Also es hat dann sehr gut gepasst. Und das hat sich dann einfach ergeben, dass diese verschiedenen Schritte, die Sie genannt haben, möglich waren. Wobei ich auch eines sagen muss, planen kann man das nicht. Also geplant war das sicher nicht. Das ist einfach Schritt für Schritt passiert. Ich glaube, dass man in der Politik generell nicht vorplanen kann, was man wird oder welche Funktionen man einmal haben wird. Wenn sich Chancen bieten, soll man sie annehmen, aber vorplanen kann man das eigentlich nicht. Und ich hatte viel Glück, dass das bei mir so funktioniert hat und bin sehr dankbar und froh, dass ich diese vielen Chancen bekommen habe.
Jetzt sind Sie, wenn ich das so sagen darf, trotz Ihres sehr zarten Erscheinungsbildes eine sehr streitbare Person, zumindest keine wirklich angepasste. In Ihrer politischen Laufbahn waren Sie das zumindest nicht. Wenn ich da ein paar Beispiele geben darf, als Sie Wissenschaftsministerin waren, da sind damals die Rektoren verärgert aus diesem Unidialog, den Ihr Vorgänger, der Giovanni Hahn, installiert hatte, ausgetreten. Da haben Sie den Fachhochschulen bescheinigt, dass diese nur eine hochqualifizierte Lehre anbieten. Da haben Sie gefordert, die Ärzteausbildung zu reformieren und den 3-jährigen Turnus für Jungmediziner abzuschaffen. Wie gesagt, streitbar. Sind Sie eine Frau, die den Konflikt sucht?
So wie Sie das jetzt schildern, klingt das schlimmer, als es ist.
Ich habe das nur nachgeschaut und ich habe es nicht erfunden.
Ja, na, Sie haben ja völlig recht, ich will das gar nicht abstreiten. Aber ich bin kein Mensch, der Konflikte bewusst provoziert. Aber ich bin auch niemand, der Konflikte scheut. Und ich glaube, dass eine Person, die Konflikte scheut, auch nicht in die Politik gehen darf, weil es ist eigentlich vorprogrammiert, dass man in Konflikte hineinkommt. Weil es ist auch völlig klar, bei jedem Thema, das Sie als Politikerin behandeln, gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Und die Aufgabe des Politikers, der Politikerin ist es, diese verschiedenen Interessen zusammenzubringen, hier einen Kompromiss zu schaffen. Und das Wesen des Kompromisses ist halt, dass am Schluss niemand richtig glücklich ist, weil jeder hätte sich mehr erwartet. Das ist natürlich für den Politiker, für die Politikerin auch nicht immer einfach, weil dann beschwert sich der, dann regt sich der auf und sagt, wieso ist das nicht passiert, wieso wurde das nicht gemacht. Aber ich habe euch immer gesagt und bin nach wie vor davon überzeugt, wenn man ein Mensch ist, der von allen geliebt werden will, dann darf man niemals in die Politik gehen, weil man wird nie von allen geliebt werden, das geht gar nicht.
Es gab eine Situation im Zuge Ihrer politischen Laufbahn, da sind Sie von kaum jemandem geliebt worden. Sie wissen, worauf ich anspiele, und zwar war das im Jahr 2013, als ein 14-jähriger Jugendlicher in der Untersuchungshaft vergewaltigt wurde und Sie in der ZIP 2 damals sagten, Haft ist kein Paradies, aber die Zustände waren nie besser. Und wir sprechen hier von Jugendlichen, die eine schwere Straftat begangen haben, sonst wären sie nicht in U-Haft genommen worden. Wir beide wissen und die Hörerinnen und Hörer, die sich noch daran erinnern können, dass der öffentliche Aufschrei damals enorm war. Mit dem Abstand von ungefähr 8 Jahren haben Sie die öffentliche Reaktion verstanden? Verstehen Sie sie heute? Und würden Sie heute noch einmal so argumentieren und kommunizieren?
Also da habe ich wirklich schlecht kommuniziert, das gebe ich zu, das war ein Fehler. Aber wissen Sie, Fehler passieren überall und was mir besonders leid tut, ist, dass damals so rübergekommen ist, dass das Schicksal dieses jungen Mannes mir völlig egal war und dass mir auch die Bedingungen in unseren Haftanstalten egal sind, und das war nicht so. Also ich habe mich wirklich für die Justizanstalten eingesetzt und das war für mich ein wichtiges Thema, aber diese Kommunikation war alles andere als gut, das ist völlig klar. Wie ich schon sagte, Fehler passieren überall und das habe ich in der Politik auch teilweise sehr schmerzhaft gelernt. Das ist halt der Unterschied. Wenn man sonst einen Fehler macht, dann erfahren nicht alle in der breiten Öffentlichkeit davon. Wenn man als Politiker, als Politikerin einen Fehler macht, das wird natürlich in den Medien ausgebreitet, jeder diskutiert das von oben bis unten und es ist so, wie wenn man am Pranger steht. Und das ist natürlich schon eine schwierige Situation, diese Öffentlichkeit, die man bei jedem Fehler hat und mit der man dann natürlich leben muss. Das ist so in der Politik, ja.
Ihnen wurde ja damals sogar einerseits, glaube ich, auch von einem Anwalt, aber zumindest von manchen anderen anonymen Briefschreibern gewünscht, selbst vergewaltigt zu werden. A, wie geht man damit um? Und B, welches Licht werfen denn solche Postings oder direkte Schreiben auf den Umgang mit Politikerinnen oder Politikern?
Ich meine, solche Postings, solche Hassmeldungen sind ja nicht nur mir passiert, das ist ja gang und gäbe in der Politik und das muss einem schon zu denken geben, weil das ist einfach kein Umgang miteinander. Auch wenn man jetzt als Bürger, als Bürgerin der Meinung ist, dass der Politiker, die Politikerin etwas falsch gemacht hat, etwas nicht so gemacht hat, wie ich mir das erwarten würde, ist das für mich trotzdem kein Grund, so hasserfüllt zu reagieren, so aggressiv zu reagieren. Das geht einfach nicht. Das ist auch eine gewisse Art von Respektlosigkeit den Politikerinnen und Politikern gegenüber. Und das sehe ich heute ganz generell. Also es ist wirklich sehr wenig Respekt da gegenüber den Politikern, den Politikerinnen, und das schadet unserer Demokratie. Weil wenn ich ein System, wenn ich die Politik immer herabwürdige und herabwerte, dann ist sie nichts mehr wert. Die Politik ist aber wichtig in einer Demokratie und das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe immer Respekt eingefordert, und zwar nicht Respekt für mich als Person. Es muss keiner, wenn ich Politikerin bin, keiner vor der Politikerin Beatrix Kahl Respekt haben, nicht vor der Person, aber vor dem Amt. Wenn man ein Amt, ein politisches Amt ausübt, eine politische Funktion ausübt, dann haben die Bürgerinnen und Bürger dieses Amt, diese Funktion zu respektieren, und das vermisse ich im Moment eigentlich. Und das ist schade, und wie gesagt, das schadet uns allen.
Wie sehr waren Sie damals eigentlich an der Grenze Ihrer persönlichen Belastbarkeit und Leidensfähigkeit bei all dem, was zwar nicht ganz unverschuldet, aber das war dann nicht mehr die Frage, auf Sie hereingeprasselt ist?
Natürlich ist so etwas schon sehr schwierig. Lustig ist das für niemanden. Wenn man öffentlich negativ dargestellt wird, ja, da steckt man nicht so leicht weg. Also das zu behaupten, das würde mir sowieso keiner glauben. Und was aber auch sehr schlimm war, immer der Gedanke, wie geht meine Familie damit um? Was denken sich meine Eltern, wenn sie diese Postings lesen, wenn sie die Meldungen hören? Weil es leiden ja alle mit, die einen mögen. Das darf man ja nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um einen selber, sondern auch um das gesamte Umfeld in der Familie und unter den Freunden. Und ja, das ist teilweise schon schwer wegzustecken. Und was natürlich schon auch dazu kommt, man hat halt dann zwischendurch den Eindruck, es gibt nur mehr dieses eine Thema und alle reden darüber und alle befassen sich jetzt mit diesem Thema und sehen das negativ und greifen dich an. Und da war es für mich dann immer wichtig, ein bisschen hinauszukommen aus der Wiener Politikblase sozusagen und irgendwo zum Beispiel, was ist in der Steiermark, zu einem Fest zu gehen oder irgendwelche Betriebsbesuche zu machen, Menschen zu treffen. Und dann habe ich nämlich immer gemerkt, hoppala, also alle reden ja jetzt gar nicht darüber, es gibt auch noch andere Themen, es gibt noch was anderes außer mein Problem, und das war immer irgendwie befreiend, wenn man das Gefühl gehabt hat, okay, das Leben ist jetzt nicht nur darauf fokussiert, sondern es gibt so viele andere Themen und andere Dinge und es gibt Menschen, die mit einem noch höflich umgehen und nett umgehen, und das will man sehr gut, einmal wirklich hinauszukommen von diesem politischen, teilweise sehr harten Alltag und mit Menschen zu reden, ja, das hat mir immer sehr geholfen dann, und das hat vieles für mich wieder zurechtgerückt und wieder gezeigt, ne, es ist doch gut weiterzumachen.
Glauben Sie, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung einen Unterschied macht, ob eine Frau oder ein Mann ein politisches Amt ausübt? Wäre es zum Beispiel für eine Frau jetzt leichter, das Gesundheits- und Sozialministerium zu übernehmen, als es der jetzige neue Minister hat?
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es für eine Frau schwerer wäre. Ich habe so den Eindruck, in der Politik, Männer sind in der Politik willkommen, Frauen werden in der Politik geduldet. Es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Den Männern traut man Politik viel mehr zu. Den Frauen begegnet man mehr mit Skepsis. Die Frauen müssen sich dadurch, glaube ich, mehr beweisen und immer stärker zeigen, dass sie es auch können. Weil bei den Männern wird das eh vorausgesetzt. Die Frauen müssen es erst beweisen.
Bei Frauen kommt es auch vermehrt oder viel stärker als bei Männern auf Äußerlichkeiten an. Das sind ja auch zwei Themen, die in ihrer politischen Laufbahn durchaus auf dem Tapet waren. Einerseits wurde ihnen oft vorgeworfen, gekünstelt zu wirken. Da habe ich ein Zitat in einer sehr renommierten österreichischen Tageszeitung gefunden. Das heißt, Lächeln und Mimik wirken aufgesetzt, ihre Statements gut oder gar zu gut eingeübt. Und gleichzeitig gab es immer diesen oft zitierten Vergleich mit der Claudia Schiffer der Politik. Wie haben Sie diese beiden Aspekte gesehen? Wie sind Sie dazu gestanden? Tut das eine weh? Ist das andere zu oberflächlich? Schmeichelt es? Wie haben Sie das gesehen?
Wenn so positive Meldungen waren, war meine Freude eigentlich immer sehr verhalten, weil ich immer gewusst habe, von den gleichen Journalisten, von denen man heute positiv bewertet wird, ja, wird man dann in 3 Tagen oder in einer Woche wieder heruntergeschrieben. Also das ist alles nie lang anhaltend und man darf das dann nicht so ernst nehmen. Und ja, negative Berichterstattungen, ja, natürlich ärgert einen das und man ist nicht glücklich drüber, das ist völlig klar. Aber weil Sie jetzt eingangs auch das Beispiel genannt haben, ja, es wurde gesagt, ich habe gekünstelt gelächelt. Wie oft hört man bei weiblichen Politikerinnen, dass sie dauernd lachen? Die eine lacht zu viel, die andere lacht zu wenig. Also es passt eh nicht. Es ist völlig egal. Wenn man zu viel lacht, ist es nicht gut. Wenn man zu wenig lacht, ist es nicht gut. Wenn man gekünstelt lacht, ist es nicht gut. Also es wird schon alles sehr genau kommentiert und bewertet. Und eigentlich tut es ja nichts zur Sache. Also, was ich mir oft gedacht habe, man sollte doch viel mehr nach den Inhalten bewerten und jetzt dann nicht, wie wer lacht oder wie wer schaut oder was wer anhat. Das ist eigentlich völlig egal beim Politiker oder einer Politikerin, oder?
Das ist egal, ja. Und ja. Irgendwann einmal werden die Menschen draufkommen, dass es auch nicht auf Turnschuhe und auf Sneakers ankommt und auf Krawatte, ja oder nein, sondern in manchen Kommentaren liest man sie ohnehin. Der neue Gesundheitsminister soll schauen, dass er die Pandemie in den Griff kriegt und soll anziehen, was er will. Nicht? Also sehr runtergebrochen, aber das ist es ja.
Ja, es lenkt ja wirklich von den Inhalten ab, oder? Weil man sollte sich auf die Inhalte konzentrieren, auf das, was getan wird oder auch nicht getan wird, völlig klar, aber nicht, was jemand anhat oder wie jemand schaut.
Sie haben als Ministerin darauf geachtet, was in Forschung und Justiz getan wird, dann noch einige Jahre lang im Nationalrat als Abgeordnete und Sie sind 2017 dann aus der Politik ausgeschieden. Warum?
Als ich in die Politik gekommen bin, war das für mich alles spannend, neu, herausfordernd und ich bin da wirklich mit Herzblut hineingegangen und mit Eifer dabei gewesen, mit großer Begeisterung. Vor meinem Ausstieg aus der Politik hatte ich immer mehr das Gefühl, diese Begeisterung ist nicht mehr da. Also es war dieses Brennen nicht mehr da, dieses Feuer nicht mehr da. Ich habe es noch gemacht, aber ja, aus Pflichtbewusstsein, weil man es halt tut, wenn man das Amt hat, aber jetzt nicht mehr mit dieser Begeisterung. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Begeisterung fehlt, die Freude dabei fehlt, dann hat das keinen Sinn mehr. Das soll dann jemand anders machen. Und ich meine, ich habe eh einen Beruf gehabt, ich habe wieder an die Universität als Professorin zurückgehen können. Und ich habe gedacht, es passt dann nicht mehr. Das muss man selber erkennen. Also wenn man das Gefühl hat, man macht das nicht mehr mit dem gleichen Einsatz wie zu Beginn und ist vieles einfach zur Routine geworden. Es hat mich vieles nicht mehr so gefreut dabei. Ich habe manche Dinge nicht mehr so spannend und herausfordernd gefunden wie zu Beginn. Das war für mich das Zeichen, es ist gut aufzuhören. Es hat mir gezeigt, jetzt ist der Zeitpunkt, ist es gut, wieder etwas Neues zu machen, an die Uni zurückzugehen, dort wieder durchzustarten. Und das war die richtige Entscheidung.
Wenn Sie aber jetzt so argumentieren, wenn man das Feuer in sich nicht mehr brennen spürt, sollte man aufhören. Gerade im Nationalrat stelle ich jetzt einmal in den Raum, dass es die eine oder andere Kollegin oder den einen oder anderen Kollegen gibt, bei dem das Feuer vielleicht auch nicht mehr brennt, der aber, wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, 5 Legislaturperioden im Nationalrat sitzt. Haben Sie dafür irgendein Verständnis?
Also das muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen, ob er diese Begeisterung, dieses Feuer noch spürt. Diese Entscheidung kann einem niemand abnehmen. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist, dass man als Politiker, als Politikerin eine Perspektive für die Zeit nach der Politik hat. Deshalb bin ich auch sehr dafür, dass eben Abgeordnete daneben auch einen zivilen Beruf haben. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Ich habe auch zu meiner Abgeordnetenzeit immer wieder Teilzeit an der Uni gearbeitet, als Ministerin natürlich nicht, das ist völlig klar, das ist ein Vollzeitjob. Aber als Abgeordnete war es mir schon wichtig, daneben zu arbeiten, weil erstens erdet es einen, wenn man im normalen Berufsleben steht, die normalen Sorgen, Befindlichkeiten, Probleme der arbeitenden Menschen wirklich live im nächsten Umfeld mitbekommt. Man kann dann die Interessen dieser Personen viel, viel besser in der Politik vertreten, wenn man sie ganz anders versteht natürlich. Und man hat eine Perspektive für die Zeit nach der Politik. Und deswegen appelliere ich wirklich euch immer wieder dafür, dass es dabei bleibt, dass Abgeordnete auch nebenbei berufstätig sein können.
Ihre Zeit nach der Politik hat ja unmittelbar darauf begonnen. Sie sind seit Oktober 2017 Vizerektorin für Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. In der landläufigen Wahrnehmung ist die PEDAG, die ja die Vororganisation war, der jetzigen Hochschule, jene Institution, die Volksschullehrer ausbildet. Jetzt gibt es da offensichtlich 2 Vizerektorinnen, eine für Forschung und Entwicklung. Diese Institution hat sich ja in eine Richtung entwickelt, die unglaublich ist. Ja. So kurz wie möglich zusammengefasst, was passiert an der Pädagogischen Hochschule und was sind Ihre Aufgaben als Vizerektorin in diesem Bereich?
Also ich bin zuständig für Forschung, ich bin Vizerektorin für Forschung und Entwicklung und beschäftige mich natürlich auch mit allen rechtlichen Angelegenheiten, da ich ja Juristin bin. Was machen wir? Das, was wir tun, geht weit über die Ausbildung von Volksschullehrerinnen und Lehrern hinaus. Die Ausbildung bezieht sich eben auf Volksschulen, aber auch auf Mittelschulen, AHS, berufsbildende Schulen bis hin zu den Berufsschulen, auch Elementarpädagogen. Das ist einmal die Ausbildung, also die Ausbildung angehender Lehrerinnen und Lehrer. Außerdem bilden wir auch Fort- und Weiterbildung für alle bereits aktiven Lehrerinnen und Lehrer an. Müssen Sie sich vorstellen, da haben wir pro Jahr über 13.000 Lehrerinnen und Lehrer, die bei uns in die Fort- und Weiterbildung kommen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und natürlich, neben der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist auch die Forschung sehr, sehr wichtig. Die pädagogischen Hochschulen wurden ja erst vor rund 14 Jahren zu Hochschulen und seitdem ist die Forschung dort wirklich kontinuierlich gestiegen. Es wird sehr, sehr viel geforscht in sehr spannenden Bereichen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, wir arbeiten gerade bei der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in der Mittelschule und der AHS sehr, sehr eng mit den Universitäten zusammen und bieten ihr ein gemeinsames Studium an.
Es gibt 2 Vizerektorinnen. Ja. Wofür ist die Kollegin zuständig?
Für Studium und Lehre.
Geht es Ihnen heute als Vizerektorin besser als in der Zeit, als Sie Ministerin waren?
Mir geht es insofern besser, als ich mein Privatleben wieder zurückgewonnen habe. Also, das muss man natürlich schon auch sehen. Also die politische Zeit war für mich wahnsinnig interessant und lehrreich. Es war so, dass man dann in der Politik natürlich Einblicke in Lebensbereiche bekommt, die man sonst nie bekommen würde. Weil egal, was man beruflich macht, man ist doch in einem gewissen Umfeld verhaftet. Und in der Politik erlebt man viel, viel anderes. Also es war eine wahnsinnig interessante, lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber Politik, vor allem Spitzenpolitik, bedeutet natürlich auch, dass man sehr viel von seinem Privatleben aufgibt. Das ist zwangsläufig so, weil man einem bekannt ist, egal wo man hingeht und mit angesprochen, man ist nicht mehr anonym. Das ist völlig klar. Und das genieße ich jetzt schon, dass ich wieder ein Privatleben habe, sozusagen ein normaleres Leben. Das hat natürlich schon große Vorteile, aber ich bin froh, dass ich Politik erleben durfte.
Das heißt, Sie würden, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, noch einmal in die Politik gehen? Mit den Erfahrungen?
Ja, natürlich. Ja. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe.
Hängt es Ihnen halt nur irgendwie nach in verschiedenen Situationen, dass da kommt, Sie waren eine Ministerin oder da war ja was? Oder haben Sie Ihr neues Leben und die Politik war eben ein Teil Ihres Vorlebens?
Also ich sehe es so, dass die Politik ein Teil meiner Vergangenheit ist, also die aktive Politik natürlich ein Teil meiner Vergangenheit ist. Und ich würde mich jetzt auch nie irgendwo vorstellen, ich bin Beatrix Karl, die ehemalige Ministerin. Ich würde sagen, ich bin Beatrix Karl und bin jetzt Vizerektorin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Das ist für mich etwas Abgeschlossenes, Vergangenes, was ich getan habe. Und ich identifiziere mich ja nicht über meine Vergangenheit, sondern über das, was ich gegenwärtig tue. Und das ist immer wichtig, so wahrgenommen zu werden. Über das, was ich jetzt tue und nicht das, was ich einmal war. Aber natürlich wird man immer wieder darauf angesprochen, das passiert schon und das stört mich aber überhaupt nicht. Also wenn jemand sagt, sind Sie nicht, aber Sie waren ja einmal, ja, also darüber rede ich dann gerne, das ist kein Problem, aber ich identifiziere mich nicht damit.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie aufgrund Ihrer politischen Tätigkeiten etwas versäumt haben im Leben?
Nein, den Eindruck habe ich nicht.
Das ist gut. Wenn man so bilanzieren kann, ist das sehr erfreulich.
Ja, ich sehe es eher so, dass ich dazu gewonnen habe an Erfahrung, an Wissen, ja, auch hier. Ja, einfach wahnsinnig viel Lebenserfahrung.
Sie haben es vorher schon erwähnt, Politik stiehlt sehr viel vom Privatleben. Das haben Sie jetzt zurückbekommen. Wie darf man sich denn Beatrix Karl privat vorstellen? Was haben Sie für Hobbys? Was machen Sie, wenn Sie ein freies Wochenende haben, an dem Sie nichts mit der Hochschule zu tun haben? Was tun Sie da?
Ja, das ist eigentlich völlig unspektakulär. Also arbeite gerne im Garten zu Hause, reisen, das ist halt jetzt etwas eingeschränkter natürlich aufgrund der Corona-Situation, lesen. Also ich habe auch vor ein paar Jahren mit Golf begonnen, aber leider eher erfolglos. Also das wird jetzt nicht meine große Karriere werden, das habe ich schon erkannt, aber es macht Spaß. Ja, und wie gesagt, sonst widme ich natürlich sehr viel Zeit meiner Familie und meinen Freunden.
Sie haben, wenn ich Sie kurz darauf ansprechen darf, Ihren langjährigen Lebensgefährten erst sehr, sehr spät geheiratet. Sie waren, glaube ich, über 2 Jahrzehnte zusammen und haben erst vor, ich glaube, 2 Jahren geheiratet, wenn ich das...
Ja, 2017, ja.
Sind schon 4.
Okay. Ja, gut. Gut. Noch immer verheiratet.
Was nichts daran ändert, dass Sie eine sehr lange Vor- und Anlaufzeit hatten.
Ja. 25 Jahre, um
gut
genau zu sein. Ja.
Warum heiratet man nach 25 Jahren dann doch noch? Warum nicht vorher? Sagt man, es hat einfach passt? Oder was war der Grund, das nach einem Vierteljahrhundert doch noch zu tun?
Ja, ist eigentlich spannend. Das stimmt schon. Wir waren 25 Jahre so zusammen und... Das war dann so, das war quasi unser 25-jähriges Jubiläum und irgendwie, ja, haben wir gedacht, eigentlich wäre es doch schön, noch zu heiraten und ich habe es auch nicht bereut. Also es war schon in Ordnung, die Entscheidung. Ja. Aber man könnte auch sagen, drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Gut geprüft.
Etwas länger geprüft, ja, ganz genau. Ja.
Sie haben gesagt, Sie reisen auch sehr gerne, das ist logischerweise für uns alle jetzt eingeschränkt. Ja. Wenn die Grenzen wieder aufgehen und Sie zurückkommen können, ohne danach tagelang in Quarantäne zu müssen. Wohin täten Sie als erstes fahren oder fliegen, wenn Sie sich aussuchen können?
Also ich könnte mir vorstellen, Italien, Kroatien. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwo weiterhin zu fliegen. Also längere Flugreisen hätte ich jetzt im Moment ein bisschen Bauchweh aufgrund der Corona-Situation. Aber das kommt sicher wieder. Aber ich würde jetzt gern wieder mal nach Italien fahren für ein paar Tage oder nach Kroatien. Das wäre schon nett.
Ich wünsche Ihnen und in diesem Sinne auch uns allen, dass wir sehr bald wieder in eines unserer bevorzugten Urlaubsländer fahren können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dort Energie danken können, dass Sie privat sein können. Frau Dr. Karl, herzlichen Dank dafür, dass Sie heute bei uns waren und weiterhin alles Gute für Ihre berufliche Zukunft, die Sie ja zweifelsfrei nicht mehr in die Politik zurückführen wird, oder?
Nein, also das habe ich nicht mehr vor. Also das ist für mich Vergangenheit, eine schöne Vergangenheit, an die ich gerne zurückdenke. Aber man muss die Vergangenheit nicht aufwärmen.
Herzlichen Dank und alles Gute.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank auch Ihnen für Ihr neuerliches Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.